Moin, moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Lausch mal, kennst du dieses Geräusch? Genau, klingt wie ein Holzfäller. Jetzt rätselst du, was hat das mit der heutigen Episode zu tun? Ich erklär's mal. Ich habe mich mit Arne unterhalten, meinem Kurswechselkollegen. Wir haben uns mal das Thema Retrospektiven vorgeknöpft. Es war übrigens ein Hörerwunsch und am Rande erzählt, wir hatten das schon mal aufgenommen und da hatten wir dann ein kleines technisches Problem. Deswegen haben wir die Datei leider nicht veröffentlichen können. Deswegen haben wir es jetzt nochmal aufgenommen. Aber zurück zu dem Holzfäller. Was hat das mit Retros zu tun? Es gibt ja so diese kleine Geschichte mit dem Holzfäller in dem Wald und der hat eine stumpfe Axt. Kennst du die Geschichte nicht? Okay, dann bleib am besten dran, weil Arne und ich vertiefen diese Geschichte mal und erklären, wie wir auf Retrospektiven gucken, in welchem Kontext wir Retros einsetzen, was ich erwarten kann, was die Zielsetzung ist von Retrospektiven und was so in diesen Phasen der Retrospektive so unsere methodischen Ansätze sind, die wir da häufig zum Einsatz bringen. Also, Geschichte über den Holzfäller und unsere Perspektive auf Retros. Es wird spannend. Bleibt dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Und schon sind wir mittendrin. Moin Arne.
Moin Frank.
Ja, wir wollen, jetzt muss ich es ja nochmal sagen, nochmal über das Thema Retrospektiven sprechen und mal so ein bisschen auseinanderpflücken, wozu ist das eigentlich gut, was passiert da während einer Retro, in welchen Kontexten setzen wir das ein, und dann gucken wir mal, was wir so im Austausch dann hervorzaubern, dieses Mal. Genau. Vielleicht magst du mal so die ersten Gedanken rauslassen. Wofür ist eigentlich so eine Retro-Retrospektive gut?
Vielleicht muss ich vorwegschieben, dass ich da nicht die Wahrheit gepachtet habe, sondern so aus meinen Erfahrungen erzähle und wie ich es mal gelernt habe und wie ich es benutze. Diese Frage, wenn die gestellt wird, ich erkläre das oft mit diesem, das kennen wahrscheinlich ganz viele, mit diesem Beispiel von dem Holzfäller, ich erzähle mal so meine Story, der in einem Wald sitzt und Bäume hackt und es kommen Spaziergänger vorbei und sprechen ihn an und sagen, hey Kollege, deine Axt ist stumpf, das wird doch nie was mit den Bäumen, willst du die nicht mal scharf machen? Und er sagt, ja, ich weiß, aber ich komme da nicht zu, weil ich muss hier ja Bäume fällen, ich muss hier ja mein Pensum schaffen. Und das ist die Idee von Retrospektiven, wenn ich es auf Teamebene einsetze, dass ich mir hin und wieder mal die Zeit nehme zu gucken, ist mein Werkzeug eigentlich noch scharf? Also um aus der Analogie mal rauszugehen, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, führt uns das eigentlich zu den Ergebnissen, die wir erwarten, die wir liefern wollen? Oder müssen wir vielleicht da auch mal drauf gucken, ob da nicht noch Potenzial ist, Dinge zu verbessern?
Ja, ich glaube, diese Metapher nutzen wir fast alle. Ich ergänze das dann immer noch, weil in unserer Organisationsentwicklerwelt sagen wir ja oft, dass die Dynamik, mit denen Unternehmen, aber auch Teams, Mannschaften konfrontiert sind, ja massiv zugenommen hat und ich jetzt immer weniger Einzelkämpfer, immer mehr Teamarbeit und das vor einem sehr diversen Hintergrund, das heißt unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Erfahrungen arbeiten zusammen oder schöpfen zusammen Wert. Und da ab und zu mal zu überprüfen, wie funktioniert denn eigentlich unser Arbeitsprozess, also die Wertschöpfung, die wir gemeinsam da entwickeln oder erarbeiten, funktioniert das so, wie wir uns das vorgenommen haben? Oder können wir da nachbessern? Und in den meisten Fällen gibt es halt immer irgendwie was zu bessern ist. Oder auch die Zusammenarbeit zwischen den Individuen, die Kommunikation zwischen den Individuen. Und das ist ja so das, wo die Retro drauf abzielt, da Erkenntnisse zu sammeln und Dinge anders zu machen. Wir wissen dann ja oftmals noch nicht, ist es wirklich besser? Aber wir probieren das ja dann Schritt für Schritt und reflektieren dann ja regelmäßig. Das ist so meine Geschichte, wenn ich gefragt werde, warum macht ihr eigentlich immer Retrospektiven? Und eine Ergänzung vielleicht noch, für mich ist das überhaupt nicht an irgendwelche anderen Rahmenwerke wie Scrum oder so, auch wenn es da vielleicht vom Begriff her das erste Mal beschrieben wurde oder so, aber eigentlich gar nicht daran gebunden oder gefesselt, sondern eigentlich immer, wenn Menschen zusammenarbeiten, sollten sie regelmäßig sowas, wir müssen es ja gar nicht Retro nennen, ne, aber zusammenkommen und irgendwie reflektieren, ist meine Axt noch scharf oder kann ich irgendwas anders machen?
Ja, und also kleine Anekdote dazu, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, so in der Anfangszeit, als ich in diesem Job tätig war, war ich auch bei einem Kunden unterwegs und bin gefragt worden von einem Team, kannst du unsere Retro moderieren? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch wenig mit diesen Frameworks beschäftigt, komme ja auch eher so aus dieser arbeitsorganisationspsychologischen Ecke und war erstmal ganz verunsichert und so, weiß ich nicht, ob ich das kann. Gib mir mal bis morgen Zeit, dann kriegst du eine Antwort von mir. Und dann habe ich abends natürlich erstmal Tante Google gefragt, was ist eine Retrospektive, wozu macht man das? Und kam dahin, ach so, ja, das kann ich so, das habe ich auch schon gemacht. Das finde ich eigentlich relativ normal, dass man sich als Team mal hinsetzt und überlegt, wie funktioniert das eigentlich, ob ich das jetzt Retrospektive nenne und da vielleicht, es gibt ja so diese, ich sag mal, Lehrbuch-Retrospektiven, die dann entlang von Phasen laufen, da bin ich gar nicht so heiß hinterher. Wichtig ist, dass die Funktionalität dieses Formats gegeben ist und ja, also ich empfehle das sehr, das zu tun.
Und zu diesem Punkt, du bist gefragt worden, kannst du das moderieren? Würdest du da immer zwingend empfehlen, dass es einen Moderator gibt, der nicht Bestandteil des Teams ist? Wie ist da so deine Erfahrung inzwischen?
Also meine Antwort wäre ja, aber wahrscheinlich ist das ein streitbarer Punkt und es gibt etliche Teams, die das vielleicht rollieren lassen und jedes Mal macht es jemand anderes. Aber ich würde immer empfehlen, dass es jemanden gibt, der oder die in der Rolle eines Moderators oder einer Moderatorin ist. Ich habe irgendwann mal so eine Checkliste angefertigt für, ist eine Retro eigentlich gut vorbereitet? Und da steht das mit drin. Gibt es jemanden, der moderiert, der Moderator ist und ist auch jedem klar, wer das ist? Dann auch noch, ist das vorbereitet? Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als dann voller Kalender, ich husche von Termin zu Termin, so, ah, was kommt als nächstes? Ah, Retro und alle kommen zusammen, sind irgendwie mit dem Kopf woanders und man steht dann so, ja, scheiße, Retro, was machen wir denn jetzt? Sondern, dass das eine gewisse Atmosphäre hat, dass man sich das vielleicht auch als dieses Event, was es sein soll, markiert. Ich stelle da gern auch Getränke auf den Tisch oder ein paar Kekse, wenn ich das mache, um irgendwie dem auch dieses Flair zu geben von, naja, jetzt gehen wir mal auf die Metaebene und gucken mal. Und insofern habe ich jetzt sehr weit ausgeholt. Aber ja, ich würde das sehr empfehlen, moderierte Retros zu machen.
Ja, sehe ich schon auch so. Wobei natürlich in der Anfangsphase das vielleicht eher zu empfehlen ist, wenn ich das als Team vielleicht noch nie gemacht habe. Und im Laufe der Zeit, wenn ich da Erfahrungen gesammelt habe zum Ablauf, zu abwechslungsreichen methodischen Ansätzen und natürlich im Moderieren selber, dann traue ich das nach und nach schon auch Teams zu rollierend. Pah, da bin ich nicht so ein Freund von, wenn ich ehrlich bin, weil vielleicht nicht jeder das machen möchte. Es ist ja auch anspruchsvoll, in Personalunion Teammitglied zu sein, der ja auch Inhalte, Erkenntnisse liefert und immer noch die Moderationsrolle zu haben. Aber das ein oder andere Talent in Teams ist mit Sicherheit immer vorhanden, die sich sowas zutrauen. Und von daher, ja, würde ich dann immer freistellen und sagen, okay, ne, wer kann das vielleicht machen? Wem könnt ihr das zutrauen? Und dann finden Teams dann, die schon Erfahrungen haben über Zeitraum X, einen Weg, wie sie das auch eigenständig hinbekommen.
Ja. Das ist ein Punkt. Du siehst, wir sehen uns ja gerade, während wir sprechen. Ich schmunzel, denn genau das ist mir bei uns im Kurswechselteam mal extrem um die Ohren geflogen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an einem unserer Kurswechseltage, wo auch ein Teil war, eine Retrospektive aufs Team zu machen. Und ich naiverweise auch das Gefühl hatte, ich kann beide Rollen gleichermaßen bedienen. Also ich kann jetzt hier mitdiskutieren und mitsprechen und meine Punkte einbringen. Und gleichzeitig bin ich in der Rolle, gerade hier den Rahmen zur Verfügung zu stellen und auch darauf zu achten, dass der Rahmen gehalten wird. Und dann ging's heiß her. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Wir hatten ein Thema, da waren wir auf jeden Fall nicht alle einer Meinung. Und da habe ich mich völlig drin verloren und ich guckte irgendwann auch so in die Runde und sagte, Leute, helft mir mal. Ich weiß gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist hier. Ich habe einen Faden verloren. Insofern ja, also wenn das funktioniert, warum nicht? Aber ich würde empfehlen, da sehr klar einen Moderator zu benennen.
Ja, gibt sicherlich noch ein, zwei andere Rahmenbedingungen, die ich sicherstellen sollte in der Vorbereitung, ne, dass ich einen Raum habe, wo ich sowas durchführen kann. Ne, also jetzt nicht zwangsläufig irgendwo auf dem Gang in der Sitzecke oder in der Kantine oder so. Besser einen Raum, wo ich wirklich auch die Ruhe habe, da mit den Kollegen im Team ins Gespräch zu kommen, weil genau wie du gesagt hast, im Rahmen einer Retrospektive müssen wir uns ja nicht zwangsläufig einer Meinung sein. Also es können ja durchaus Konflikte entstehen und ich kann überprüfen, so wie wir da zusammenarbeiten, so war es jetzt irgendwie kacke in letzter Zeit und lass uns mal was verändern oder so. Da dürfen schon auch mal die Fetzen fliegen, also verbal, um sich da ein Stück weit zu reiben und dadurch halt auch eine Verbesserung zu erzielen. Deswegen wäre sowas nicht nur einen geschützten Raum virtuell, dass wir im Grunde als Gemeinschaft uns so den Rahmen geben, dass sowas besprechbar wird, sondern halt auch einen physischen Raum, wo ich halt einfach die Ruhe habe, da irgendwie an solchen Themen zu arbeiten. Genau.
Wollen wir noch mal also wie läuft eigentlich so eine idealtypische Retro ab? Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt da laut Lehrbuch so 5 Phasen. Meine ersten Retrospektiven habe ich tatsächlich auch vorbereitet anhand dieser 5 Phasen, um zu gucken, habe ich an alles gedacht, ist alles irgendwie gut vorbereitet. Vielleicht huschen wir da einmal kurz drüber, dass du als Hörer oder Hörerin ein Gefühl dafür hast, wie gehe ich eigentlich, wenn ich morgen irgendwie eine Retro moderiere, das erste Mal das an. Ich fange einfach mal an, ne? Also ich habe mir ausnahmsweise, habe ich mich ein bisschen vorbereitet und habe mir diese 5 Stichworte auf den Zettel geschrieben. Deswegen kriege ich das auch so ohne weiteres hin jetzt. In englischen Begriffen geht's los. Zumindest habe ich das gerade nochmal gegoogelt mit Setting the Stage. Wir würden das wahrscheinlich Check-in nennen. Also und ich finde das wichtig und auch berechtigt, das als gesonderte Phase aufzunehmen. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, oft sind Kalender sehr voll. Man hat Termine bis voll und ab voll sozusagen und muss dann vielleicht noch einen Raum wechseln, wenn man nicht gerade irgendwie aufgrund der Lage der Nation im Homeoffice sitzt. Ist irgendwie sehr gehetzt und es dient also wirklich anzukommen. Wahrzunehmen, wo bin ich hier gerade, was ist das Thema, was ist meine Gruppe, okay, jetzt Retrospektive. Ich bringe da gern auch mal irgendwie so ein Auflockerer rein irgendwie, ne? Also dass es gar nicht so sehr ums Thema direkt geht, sondern so die Klassiker, wenn dein Tag heute ein Film wäre, was wäre der Titel oder sowas, um vielleicht auch schon mal zusammen zu lachen. Zweite Phase, da geht es dann zur Sache.
Vielleicht ergänzend noch, es geht darum, im Grunde eine Atmosphäre zu schaffen für alles, was danach kommt. Ne? Das wäre mir jetzt nochmal wichtig. Ja, das kann auch mal eine Blödelei sein, aber ich kann auch tatsächlich schon mal so ein erstes kleines Stimmungsbild mir vielleicht einholen. Pünktchen kleben virtuell oder in der realen Welt, ne? Ist gerade irgendwie Blitz und Donner oder Sonnenschein, ne? Wie war jetzt so die letzte Phase, nachdem wir das letzte Mal gemacht haben? Oder ja, wir nennen es Check-in tatsächlich, dass jeder tatsächlich mal so ein paar Sätze sagt, ne? Was war so in der letzten Woche oder im letzten Monat, was hat dich beschäftigt, was war cool, was war vielleicht nicht so gut, was für Problemchen gab es schon, ne? Dass man sich so ein bisschen warm quatscht, vielleicht auch ein Stück weit, dass jeder schon mal irgendwie was sagt, ne? So das oder ein Video zeigen, das mache ich häufiger, ne? Irgendwas, was ich auch reflektieren kann. Nicht nur irgendwie so ein witziges Video, sondern auch, wo ich drüber sprechen kann, was hat das jetzt für Erkenntnisse, was hat das mit uns als Team zu tun oder so, ne? Dass ich so eine gewisse Stimmung erzeuge. So, das ist mir wichtig an der Stelle.
Ja, genau. Was du ausgeführt hast, habe ich sehr einfach abgetan mit Zusammenkommen, aber das kennen wahrscheinlich die meisten. Dann ist da jemand, der hat noch die letzte E-Mail nicht fertig geschrieben und ist noch am Tippen und so weiter. Also wirklich als Gruppe da. Eine Aktion zu machen und sich da zusammenzufinden.
Genau, jetzt Phase 2 gerne.
Jetzt Phase 2, denn jetzt geht's zur Sache. Laut Lehrbuch steht da Gather Data. Also Daten sammeln würde ich es mal übersetzen, aber da geht's, wir würden das vielleicht Spannung nennen oder Themen. Also mal so sehr platt, was ist eigentlich los? ne, was gibt's zu besprechen? Was habt ihr beobachtet? Was sind die Themen, die es wert sind, hier besprochen zu werden? Und vielleicht dazu nochmal, das muss nicht immer Negatives sein, wo man sagt, hey, das läuft noch nicht so. Sondern ich finde auch in Retrospektiven ist es eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, warum ist der letzte Sprint, wenn ich es in so einem Modus mache, eigentlich sehr gut gelaufen. Ja, da auch mal zu überlegen, was war da anders als in anderen Sprints oder Arbeitsphasen, wo es vielleicht nicht so gut lief, um sich bewusst zu machen, was waren so die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass dieses Mal wirklich gut gelaufen ist, ne, um darauf aufpassen zu können, auch im Folgenden.
Naja, du hast vorhin so diesen operativen Alltag beschrieben und diese Hektik, ne, die ja in vielen Unternehmen zu beobachten ist. Und da wird auch einfach viel zu selten mal innegehalten und gesagt, Mensch, das war richtig geil, was dabei da rausgekommen ist, was wir neulich da bearbeitet haben. Das Release von der App oder die Kampagne, die wir gebaut haben oder. Ne, und auch das mal rauszuarbeiten. Deswegen, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, ne, in alle Richtungen zu gucken oder auch mal im Team vielleicht ein Danke zu sagen. Mensch, du hast mich da neulich irgendwie super unterstützt, als ich irgendwie landunter war oder so. Ne? Auch da mal so Wertschätzung im Team zuzulassen. Dazu ist im Grunde dann diese Phase in Anführungsstrichen da.
Und das kann ich ja auch, also wir werden ja oft nach Methoden und Tools gefragt und treten da oft erstmal einen Schritt zurück, weil wir so die Komplexität einer Organisation, eines Teams nicht kennen. Aber sowas kann ich ja sehr schön mit Methoden machen. Also es muss auch nicht total fancy sein. Was ich da oft nutze, ist sowas wie ein Happiness-Radar. Als solches habe ich es mal kennengelernt. Ja, ich klebe 3 Smileys auf, einen, der freut sich, einen so mittel und einen schlecht. Und dann kleben Leutchen ihre Zettel darunter mit den Themen. Dann hat es gleich irgendwie ein Framing. Ist das was Positives? Ist das was Negatives, wo wir drauf gucken müssen? Und also das ist keine Rocket Science, so eine Retrospektive zu machen. Wichtig ist, dass man das tut, auch in dem Bewusstsein.
Genau. Also bei mir ist es häufig, hat halt auch wieder so einen englischen Namen, diese Learning Matrix. Das sind dann halt 4 Quadranten. Könnte ich genau mit den Smileys beschreiben, die du eben genannt hast. Aber der 4. Quadrant, das hatte ich mir auch digital mal auf so Miroboard so, ne, da ist es halt so eine Figur, die einen Blumenstrauß in der Hand hält. Ne, das ist genau dieser Wertschätzungsgedanke, irgendwie mal Danke zu sagen oder sozusagen jemanden hervorzuheben, der irgendwie was ganz, ganz Cooles in der vergangenen Phase halt irgendwie gemacht hat oder so. Ne? Und das kommt bei den Teams, mit denen ich so arbeite, immer sehr, sehr gut an. Und das ist meistens so der Quadrant, der sehr stark genutzt wird tatsächlich. Ne? Also wirklich mal zu sagen, Mensch, ich hatte irgendwie totalen Engpass und dann, ne, 2 von euch haben mich super unterstützt in der Phase oder so. Ne? Und dann werden die Namen dahin geschrieben und dann kurz einen Satz dazu gesagt. Finde ich super. Deswegen ist das immer noch so eine weitere Facette, die ich gerne da einbaue. Mhm. Aber genau wie du sagst, ne, da gibt es ganz, ganz viele methodische Ansätze. Also spontan im Gedächtnis so dieses Mad Sad Glad. Ne? Was macht mich verrückt, aber ich kann es gerade nicht beeinflussen. Das ist ja auch mal so ein Statement. Was macht mich traurig, also sad. Aber ich habe vielleicht auch schon Ideen, was wir anders machen können, damit es nicht mehr mich traurig macht und glad, was macht mich glücklich und was sollten wir auch zwingend beibehalten. Das ist dann wieder so diese Facette, nicht nur irgendwie Schuldige suchen und das Negative rausfinden, sondern halt auch diese positiven Dinge rausarbeiten.
Jo, Phase 3 quasi, ne? Wir haben heute sehr gute Struktur, Frank.
Genau, naja, gibt ja sozusagen dieser Retro-Fahrplan ja auch ein Stück weit her quasi.
Ja, und das hilft tatsächlich. Also Phase 3 im Englischen, so wie ich es mir gerade notiert habe, Generate Insights. In unserer Sprache würden wir wahrscheinlich sowas sagen wie, wir gucken mal, was das Problem hinter der Symptomebene ist.
Ursachenforschung nenne ich es auch oft.
Ja, Ursachenforschung. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Stichwort, da wirklich auf Ursachenforschung zu gehen und nicht den erhobenen Zeigefinger auszupacken, zu sagen, warum hast du nicht, sondern sich als Team dort auch zu verstehen und zu überlegen, wie ist es dazu gekommen, ne, dass ich vielleicht schon wieder nicht geliefert habe, wie ich versprochen habe, oder dass ich vielleicht nicht unterstützt habe, obwohl Not am Mann war und so weiter. Dann nicht zu sagen, Arne, warum hast du nicht, sondern zu überlegen, wie hätten wir dich vielleicht unterstützen können? Wie können wir als Team dafür sorgen, dass solche Situationen schneller auch transparent werden, damit wir da handlungsfähiger sind, auch während eines laufenden Sprints? Was ich da ganz gern benutze, nochmal kleiner Methodentipp, ist dieses 5Y. Das kennen vielleicht einige.
Fünfmal warum.
Ja, genau. Also, ne, warum hast du nicht geliefert? Ja, weil da war dieses andere Thema noch und so weiter. Warum war dieses andere Thema da? Ja, weil ich beim letzten Mal noch hier, da kam noch ein Projekt mit rein und dann habe ich ja gesagt. Und ja, warum ist denn das so? Warum war das jetzt so? Warum? Bis ich irgendwann da bin, okay, das scheint jetzt wirklich die Wurzel zu sein. Da habe ich erkannt, okay, da ist ein Muster dahinter. Das war jetzt vielleicht nicht eine einmalige Sache, sondern das ist etwas, was wir wirklich dann auch benennen können, wo wir gemeinsam auch ein Problem verstanden haben und uns überlegen können, das wäre dann schon die nächste Phase, wie kriegen wir da dann auch Griff dran? Also was wären mögliche Maßnahmen oder Experimente, die ich mal fahren könnte, um diese Situation zu verbessern oder nicht wieder vorkommen zu lassen?
Ja, was ich in der Phase der Ursachenforschung auch häufig benutze, gerade wenn ich Teams schon ganz gut kenne und vielleicht selber ein Gefühl habe, was Ursachen sein können als Moderator, dass ich einfach mal eine Hypothese formuliere. Mhm. Könnte es sein, dass so und das Team damit konfrontiere, und das macht ja allein schon was mit dem Team und die Art, wie sie dann mit dieser Hypothese umgehen, die entweder zu zerlegen und zu sagen, nee, das ist gar nicht so, dann kommen aber meistens dann Gedanken, was wirklich dahinter steckt, ne? Wenn vorher nur so oberflächlich so, ja, so, und dann versuche ich mal wirklich Dinge auf den Punkt zu bringen und dann, ja, entweder es trifft das oder es regt zumindest den intensiven Austausch dann an.
Das finde ich schön. Also ich habe hier mal einen Elefanten mitgebracht. Lass uns mal gucken, ob das eurer ist.
Zum Beispiel, genau. Aber jetzt, wo du den Elefant erwähnst oder so, müssen wir vielleicht kurz erklären, was das bedeutet, weil das wird nicht jeder von den Hörern kennen, ne? Also ich versuche es mal in meinen Worten. Es gibt ja Teams, wo es vielleicht unausgesprochene Konflikte gibt, wo einfach zu spüren ist, da ist gerade was. Aber niemand macht den Mund auf und benennt mal das, was gerade da für Probleme sorgt. Und da gibt es auch methodische Ansätze, um herauszufinden, was ist denn dieser Elefant, der hier durch das Team poltert und der aber gerade nicht so richtig greifbar ist. Ne? Also ich habe tatsächlich, mir fällt da gerade was ein, ich habe da tatsächlich mal so Kärtchen gebastelt. Auf dem einen ist ein Elefant drauf, am anderen ist Sonnenschein drauf und dann noch irgendwie zwei andere Symbole. Und anonym kann jeder im Team im Grunde eine von diesen Kärtchen auf den Tisch legen und ich als Moderator sammle die dann ein, mische die und sehe zumindest mal, ob Elefanten im Raum sind. Also wenn da eine oder mehrere Elefantenkärtchen gezogen wurden, dann entsteht aber nicht automatisch der Druck, dass jetzt zwingend dann drüber geredet werden muss oder auch dann transparent wird, wer hat denn jetzt identifiziert, dass es so einen Elefant gibt. Wenn das Team dann noch nicht in der Lage dazu ist, das zu thematisieren und sich damit auseinanderzusetzen, dann wissen zumindest alle zu diesem Zeitpunkt, oh, hier ist irgendwas. So, und es braucht dann vielleicht ein bisschen Zeit, ein bisschen Anlauf, damit solche Themen dann auf den Tisch kommen und gelöst oder zumindest mal transparent gemacht werden können. So, das war ein kleiner Einschub, als du den Elefanten
benannt hast. Ja, aber in dieser Phase ist es tatsächlich gut, dann auch vielleicht einen erfahrenen Moderator zu haben, der, ich sag mal, was die Kompetenzen oder die Techniken angeht, auch in der Lage ist, diese Dinge an die Oberfläche zu holen. Also mir fällt noch was ein, was ich ganz gern mache, ist diese, viele kennen das unter der Kopfstandmethode, glaube ich. Also wenn wir vorher bei dieser Gather-Data-Phase, und wir haben da jetzt 5 oder 6 Themen, wo das Team gesagt hat, okay, das wäre es wert, mal drüber zu sprechen. Und ich ahne schon, das ist etwas, da liegt was im Argen. Und ich habe auch den Verdacht, wenn ich jetzt das so offen anspreche, so, was ist es denn? Da kommt nicht viel, dann über diese Kopfstandmethode zu sagen, okay, wenn wir das verschlechtern wollen, was müssen wir denn eigentlich tun? Oder stellt euch mal vor, ein Team sagt euch, sie hätten dieses Thema und jetzt überlegt mal, was muss passieren, damit es noch schlechter wird? Und interessanterweise setzt das häufig so eine Energie frei, da macht es plötzlich Spaß zu sagen, was wäre es denn alles, was wir schlecht machen müssen? Und dann den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, so Leute, Butter bei die Fische. Und jetzt guckt mal, was ihr da aufgeschrieben haben, was man alles machen müsste, damit es schlechter wird. Was davon beobachtet ihr im Team? Und dann habe ich oft auch schon eine ganz butterweiche Überleitung in die Phase 4. Decide what to do. Triff eine Entscheidung mit dem, was du da gerade besprochen hast. Also das ist mir tatsächlich auch ganz, ganz wichtig in Retros, dass wenn da diese Themen besprochen werden, dass ich rausgehe und Maßnahmen vereinbart habe. Also es ist schön und wichtig, Dinge anzusprechen, aber es kommt auch in Teams, ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, sehr häufig das Gefühl habe, na, Retro wird auch einfach nur gesabbelt.
Ja, also das habe ich schon mal gehört. Also mir ist das auch wichtig. Für mich muss es nicht zwingend eine Maßnahme oder mehrere Maßnahmen sein. Es kann auch sowas sein, ist jetzt wahrscheinlich Wortklauberei, aber wie eine Vereinbarung oder ein Experiment. Wir machen jetzt mal für Zeitraum X etwas anders. Wir ändern unseren Arbeitsrhythmus oder die Art der Zusammenkünfte, die Häufigkeit von Dailies, Weeklies oder was auch immer so an Kommunikation zum Beispiel stattfindet zwischen Teammitgliedern und beobachten dann und reflektieren dann zu einem späteren Zeitpunkt, so wie es vereinbart wurde, hat das jetzt was verändert? Ist dieses Problem jetzt vielleicht nicht mehr so da, wie wir es rausgearbeitet hatten? Ne? Deswegen wäre das für mich immer so dieser Dreiklang Maßnahmen, Vereinbarungen, Experimente, auch mit klaren Verantwortlichkeiten. Wer ist denn der mal drauf achtet,
Hüte,
was
ne?
das? Ja. Ja, genau, ein Hut. Ne? Und dann oftmals wollen die dann alle hinschreiben, die Teams. Da sage ich immer, da bin ich kein Freund von. So geteilte Verantwortung ist immer ein bisschen schwierig. Auch wenn ihr alle versuchen wollt, jetzt das anders zu leben oder ne, dieses Experiment dann auch umzusetzen, hätte ich gerne eine oder einen, der sich bereit erklärt, da besonders drauf zu achten. Und wenn wir dann in 4 Wochen, in 3 Monaten, wann auch immer, das legt ihr fest als Team, dann darüber nochmal sprechen wollt, hat sich dann so der gewünschte Erfolg dann eingestellt, dann würde ich diese eine Person gerne fragen. Ne? Wir reflektieren dann gemeinsam, aber der eine, ne, und derjenige darf dann auch sagen, nach wie viel Sprints oder nach wie viel Wochen oder Monaten dann vielleicht ein geeigneter Zeitpunkt ist, um das nochmal gemeinsam zu reflektieren. Ne? Deswegen ist mir dann sozusagen die benannte Person und dieser zeitliche Horizont zur Umsetzung einer Maßnahme oder zum nächsten Reflexionszeitpunkt ist mir auch immer sehr, sehr wichtig.
Ja, also so ein Standardding ist tatsächlich, dass ich für den Abschluss immer vorbereite, wer macht was bis wann. Und da bin ich bei dir, ich bin da auch relativ rigoros, dass ich sage, einen Namen möchte ich da stehen haben. Und das heißt ja nicht, dass derjenige das alleine macht, ne? Sondern er kann sich Unterstützung suchen und so weiter. Aber wenn da ein Name steht und nicht nur Team oder alle, das stellt aus meiner Sicht eine ganz andere Verbindlichkeit auch her. Also da fühlt sich plötzlich jemand verantwortlich, das voranzutreiben. Und es mag natürlich etliche Gründe geben, warum man in 8 Wochen zusammenkommt und Dinge auch mal nicht umgesetzt sind. Das ist vielleicht dann auch schon wieder was für eine neue Retro. Aber diese Verbindlichkeit ist mir auch ganz, ganz wichtig.
Was wir so ein bisschen übersprungen hatten, so in der dritten und vierten Phase, ist natürlich, dass ich auf eine gewisse Art und Weise eine Priorisierung machen muss. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei größeren Teams da 20 Themen identifiziert habe, über die ich theoretisch sprechen könnte und wo ich auf Ursachenforschung gehe, um dann Maßnahmen oder Vereinbarungen rauszuarbeiten, dann kann ich ja auch methodische Ansätze nutzen, um herauszubekommen, okay, womit fangen wir denn an? Und je nachdem, wie lange so eine Retrospektive angesetzt ist, schaffe ich es natürlich auch nicht, alle Themen zu bearbeiten. Ist auch nicht Sinn und Zweck. Ne? Also da ist weniger oftmals mehr, dass ich vielleicht 2 oder 3 Themen, ne, je nach zeitlichem Invest, dann nehme und da dann halt im Grunde wie so eine Schleife Ursachenforschung betreibe, Vereinbarungen treffe, Experimente rausarbeite und so weiter und mir dann vielleicht noch das nächste Thema nehme, so lange, wie ich halt eben Zeit habe, bevor dann die Abschlussphase, ne, das ist dann, wie heißt es im Original, das Schließen, also das Closing,
genau,
ja. ne, der Retro, ne, um dann halt einen schönen Abschluss zu finden und das ist im Endeffekt dann ein Feedback, ne, oder ein Checkout, wie wir es dann oftmals sagen, ne, was hast du jetzt hier erlebt, mit welchem Gefühl gehst du raus, mit 1, 2 Leitfragen oder bei größeren Gruppen oder sogar Remote-Durchführungen, was ja in Ausnahmen durchaus auch mal denkbar ist, dann vielleicht über digitale Tools wie Mentimeter, so eine kleine Abstimmung zu machen, wie hat euch denn die Retro gefallen, ne, und dann noch so ein paar Stimmen irgendwie einzuholen, ergänzt gerne.
Ja, nee, keine nicht, weil was fehlt, was mir wichtig ist in Sachen, welche Funktion hat diese Phase ist tatsächlich dieser gemeinsame Abschluss. Also das kennen wahrscheinlich auch die meisten. Dann läuft so ein Termin so langsam zeitlich auf die vereinbarte Timebox. Oh, da frage ich dich auch nochmal was nach. Zu. Also es geht bald zu Ende und dann springt der Erste schon auf und sagt, ja, ich habe einen Folgetermin, ich muss schon mal raus. Und es verläuft sich so. Und was ich wichtig finde dann, wenn man das so ja, fast rituell einleitet, wie in der ersten Phase, dass man auch einfach weiß, jetzt ist es vorbei. Und jetzt ist der Punkt, jetzt gehen wir alle, ne? Und also natürlich kann man sitzen bleiben und weiter diskutieren, wenn man Zeit und Lust und Bedarf hat. Aber dann auch zu sagen, jetzt kannst du gehen, jetzt ist hier Schluss und so weiter. Also, dass ich auch dieses Gruppengefühl, was ich einleitend versuche herzustellen, dann wieder auflöse gemeinschaftlich, finde ich wichtig. Und was man da dann macht, ist mir eigentlich wurscht.
Ja, naja, also gerne kann jeder nochmal so seine Gedanken sortieren und seine Zufriedenheit oder halt auch nicht kundtun. Ne? Das kann ja auch ein Ergebnis sein, dass die Mehrheit sagt, Mensch, hat dann ja gar nichts oftmals mit der Moderation zu tun. Aber Freunde, wir haben ja echt heute nicht viel erreicht. Wir haben viel gelabert, viel um heißen Brei rumgeredet. Aber ich habe das Gefühl, wir haben den Kern da noch nicht so richtig getroffen. Das kann dann auch mal so ein Feedback geben am Abschluss einer Retro. Ne? Also da muss nicht alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen sein.
Ja. Letztes Thema fiel mir gerade noch ein. Da haben wir aber auch, glaube ich, alles abgefrühstückt, was da so drin steckt in dem Thema Retrospektiven. Wie stehst du zu Timeboxing?
Für einzelne Phasen, meinst du, oder für Retro gesamt, oder?
Ja, sowohl als auch. Also, wie gehst du mit Timeboxing um, würde mich interessieren.
Nutze ich sehr, sehr viel. Also, sich die Zeit zu nehmen für eine Retro heißt für mich, gemeinsam anfangen und genau diese Timebox intensiv zu nutzen, aber dann nicht irgendwie maßlos zu überziehen, sondern genau zu dem Zeitpunkt zum Ende zu kommen, wie es geplant war. Also es mag da vielleicht mal Ausnahmen geben, wenn irgendwelche stärkeren Konflikte da sind und du bist dann gerade mitten im Flow, dass dann gemeinsam die Entscheidung getroffen werden kann, okay, ne, wir gehen jetzt über die vereinbarte Zeit hinaus. Aber das sollte aus meiner Sicht eher die Ausnahme sein. Und ich bin auch ein Freund davon, klare Timeboxen festzulegen für die Austauschteile im Rahmen einer Retro. Also Beispiel Lean-Coffee-Methoden zu nutzen, zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt 20 Minuten Zeit, um jetzt hier über dieses am höchsten priorisierte Thema zu diskutieren, da auf Ursachenforschung zu gehen und so weiter. Und am Ende der 20 Minuten ein Signal von den Teilnehmern, ohne jetzt dann 10 Minuten zu diskutieren, ob wir uns noch mehr Zeit nehmen, sondern es gibt da ja einfach, ne, dieses Lean-Coffee, dieser Fingerzeig unter Umständen, alle Daumen hoch, okay, dann nehmen wir uns, kann auch eine klare Verabredung sein, dann die Hälfte der ursprünglichen Timebox, also dann nochmal 10 Minuten, um an dem Thema weiterzuarbeiten. Oder wenn mehrheitlich irgendwie Daumen runter ist, dann auch das Thema abzuschließen, okay, dann wird es halt heute nicht zum Abschluss gebracht und sich dann dem nächsten Thema zu widmen. Ne? Also da bin ich ein großer Freund davon, das nicht einfach so ausufernd diskutieren zu lassen.
Ja, also gerade an der Stelle beobachte ich das auch immer wieder, also diese Lean-Coffee-Methode, wenn wir jetzt in dieser Phase 3 Ursachenforschung sind und wir haben da, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Themen rein priorisiert, zu sagen, okay Leute, ich stelle eine Uhr auf 10 Minuten, dann gibt es ein Signal, weil, also zumindest meine ich das zu beobachten, dass deutlich reflektierter kommuniziert wird und, also kennt auch jeder die Situation, eigentlich ist alles gesagt, aber noch nicht von allen und es muss, jemand hat das Gefühl, ich kann das auch ganz gut zugegebenermaßen, ich muss jetzt nochmal in meinen Worten und vielleicht um nochmal so 0,3% ergänzenden Anteil das sagen, was alle anderen auch schon gesagt haben. Und das wird ein Stück weit unterbunden. Also ich nehme die Diskussionen oder die Gespräche, die dann stattfinden, ich sag mal bewusst nicht als effizienter wahr, sondern wirklich auch als effektiver. Also es werden die Dinge angesprochen, die wichtig sind. Man ist sehr viel mehr bei der Sache. Und insofern nutze ich das tatsächlich auch sehr, sehr intensiv.
Was an der Stelle zwar von dem einen oder anderen Teilnehmer durchaus belächelt wird, aber gute Effekte haben könnte, ist mit so Ampelkarten zu arbeiten. Ne? Und jeder hat so ein rot-gelb-grünes Kärtchen, kann man auch mit Post-its oder sowas simulieren. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte dem Vorredner jetzt zustimmen, kann ich einfach den grünen Post-it-Zettel hochhalten um zu signalisieren, jo, das Statement unterstütze ich voll, dann brauche ich das nicht selber in meinen Worten nochmal zu wiederholen. Das ist dieser Effekt, den du eben beschrieben hast. Und gleichzeitig könnte ich sozusagen das gelbe Ampelkärtchen bei hitzigen Diskussionen nutzen, einfach als Meldungskärtchen, ne, damit der Moderator sozusagen eine Reihenfolge ersehen kann. Und das rote Kärtchen, wenn ein echtes Störgefühl da ist, zu sagen, also es geht hier gerade völlig in die falsche Richtung, wir sollten aufhören, auf Arne hier rumzuhacken, dann kann ich sozusagen den Elefanten, den ich dann vielleicht gerade empfinde, durch so ein rotes Kärtchen oder Post-it irgendwie signalisieren. Ist auch nichts, nur ein kleiner methodischer Tipp.
Bringst du dann mit beim nächsten Mal, ne, damit das mein Ende hat hier.
Genau, damit ich aufhöre, auf dir rumzuhacken. Nein, Spaß. Ja. Genau. Ja, ich glaube, dann sind wir tatsächlich am Ende. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Bild abgeliefert, was in so einer Retro drinsteckt, wozu das gemacht wird, dass ich nicht zwingend Scrum oder irgendwelche anderen methodischen Ansätze praktizieren muss, um so ein Format wie eine Retrospektive eigentlich zu nutzen, um ja die Axt zu schärfen, wie wir es eingangs durch diese Metapher des Holzfällers beschrieben haben. Also das kann ein Management-Team sein, das kann eine Abteilung sein, das kann natürlich Scrum-Teams sein, die Retros sehr sinnvoll regelmäßig einsetzen könnten. Wenn du Fragen hast, lieber Hörer, dann, wie immer der Aufruf, schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@kurswechsel.jetzt. Oder wenn du weitere Methoden oder Fragen an uns zu Retrospektiven hast, dann geh mit uns auch gerne in den Dialog, wenn wir über LinkedIn oder Twitter oder den anderen sozialen Kanälen auf diese Episode hinweisen und dir fällt irgendwas beim Hören auf, dann kommentier das gerne. Auch wenn du andere Ansichten hast als wir, auch sehr gerne. Wir sind da sehr kritikfähig und scheuen auch nicht den Dialog. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald mal wieder und Arne, dir noch einen schönen Tag.
Danke, bis bald. Ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.